Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Wort soll uns begleiten durch dieses ganze Jahr. Gesehen werden. Glaube, einer der ganz tiefen Sehnsüchte, Wünsche in uns Menschen. Was ist das für eine Situation, wenn jemand andere begrüßt, ich stehe in der Reihe und werde übersehen? Gar nicht wahrgenommen. Wahrgenommen werden, ernst genommen werden, wichtig genommen werden. Tiefes Bedürfnis in uns allen. Der Blick, der liebende Blick der Eltern für ein Kleinkind, ein Baby, das ist etwas, was den Weg ins Leben ebnet. Augen, die mich liebevoll anschauen. Ich werde gesehen. Da wächst Vertrauen. Wie ist das mit Gottes Sehen? Ich glaube, dass Menschen da unterschiedlich drauf reagieren, auf diesen Gedanken. Ja, vielleicht auch. Ach, wie gut. Der große Gott über aller Welt sieht mich kleinen Menschen wirklich an. Aber in manchen kriecht das Unbehagen hoch. Was sieht er denn da? Sieht er dann auch immer nur das, was ich gerne will, dass er sieht? Oder auch das andere? Und was ist das eigentlich für ein Blick, mit dem Gott auf mich sieht? Ist das ein liebender Blick, der mir Geborgenheit schenkt? Oder ist das ein prüfender Blick? Oder ein kritischer Blick? Wie ist das mit dem Blick Gottes für uns? Wir haben die Geschichte eben gehört, von daher ist es kein Spoiler, wenn ich sage, in diesem Wort, wo es da zum ersten Mal aufklingt, dass nichts von Angst, Erschrecken, sondern von dankbarem Staunen. Und so wollen wir dieser Geschichte etwas weiter nachhören, dieser Geschichte aus der Zeit der Väter Israels, und unsere Geschichte macht deutlich, wie stark es auch eine Geschichte der Mütter Israels ist. Drei Gedankenüberschriften, die uns leiten sollen. Erster Gedanke: Gott lässt auf sich warten. Die ersten Worte dieses Kapitels, dieses Abschnitts, machen schon eine ganze Lebensdramatik deutlich. Noch eine Vorbemerkung, ich werde wahrscheinlich jetzt, weil man es so gewohnt ist, immer von Abraham und Sarah sprechen. In diesem Text heißen sie noch Abram ohne H und Sarai mit I hinten. In der Geschichte wird dann erklärt, dass Gott sie nochmal umbenennt, aber uns ist eigentlich so geläufig, dass wie sie dann später genannt werden. Von daher werde ich da rein wahrscheinlich auch im Laufe der Predigt verfallen. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Lebensdramatik pur. Zukunft in der damaligen Zeit und Gesellschaft hieß, Kinder und Nachkommen haben, sonst hat man keine Zukunft. Und genau da lag das Problem, dass die beiden keine Kinder hatten. Das war ein ganz persönliches Lebensdrama für sie beiden. Und eigentlich hatte Gott dieses Drama sogar noch verschärft. Denn vor mindestens 10 Jahren hatte Gott in ihr Leben hineingeredet, hatte Abraham zum Aufbruch aufgefordert und das aber mit einer großen Zusage, einer Verheißung, einem Versprechen verbunden: Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Aber das war jetzt Jahre her und passiert war nichts. Auch im neuen Land wurde Sarah nicht schwanger. Und wahrscheinlich wurde der Druck auf sie immer höher. Wenn Abraham von Gott diese Verheißung bekommt, ja, dann muss es doch wohl an mir liegen. Damals hatten sie gedacht, Gott gibt noch eine Gnadenfrist, weil auch damals eigentlich es schon nicht mehr zu erwarten gewesen war, dass sie beiden Kinder bekommen. Aber Jahr um Jahr verstrich, von dieser Gnade war nichts mehr zu spüren. Wie ist das? Gott hat es doch versprochen. Warum hilft er nicht? Will er nicht helfen? Oder kann er gar nicht helfen? Kennen wir das nicht? Situationen unseres Lebens, wo wir sagen, ich habe doch gebetet. Ich habe Gott doch gebetet, gebeten, dass was anders wird, dass dieses Problem gelöst wird. Und es passiert nichts. Das Problem bleibt, die Krankheit bleibt, die Beziehung bleibt schwierig. Aber ich habe doch gebetet. Und Gott hat doch gesagt, dass er Gebete hört. Und wenn man dann so ganz lange nichts von Gottes Wirken spürt, ja, muss man dann nicht selbst nach einer Lösung suchen? Genau das tut Sarah dann. Sie überlegt, wie man das Problem doch noch lösen kann. Und die Idee, auf die sie kommt, nennt sich Leihmutterschaft. Eine etwas andere Form als heute, aber trotzdem, das war damals in der damaligen Gesellschaft und Zeit ein völlig normaler Weg. Es gibt eine interessante alte Rechtssammlung, die aus dieser Zeit besteht, die früheste, die man so gefunden hat, Codex Hammurapi. Da wurden so Rechtsgrundsätze und Rechtsbestimmungen der damaligen Zeit gesammelt. Und schon in diesem Rechtsbuch, dem BGB der damaligen Zeit sozusagen, war geregelt, dass das ging. Dass wenn ein Paar kinderlos war, dass dann der Mann eine weitere Frau, eine Angestellte, eine Sklavin zur Frau nehmen konnte. Und wenn dann im Anschluss an die Geburt die beiden das Kind adoptierten, dann galt es als ihr Kind mit allen Rechten und Pflichten. Also warum nicht diese legale Möglichkeit nutzen, um Gottes Verheißungen dann doch zur Erfüllung zu verhelfen? Interessant ist, dass in diesen ganzen Überlegungen nicht davon die Rede ist, dass Gott gefragt wird, was er dazu denkt. Aber er sagt auch nichts. Und das ist typisch, dass Gott uns Menschen manchmal einfach dann machen lässt auch. Und Sarah macht. Ihre Idee ist geboren, sie überzeugt sie und sie sagt Abraham und Hagar, was sie tun sollen. Und die beiden tun. Und es sieht so aus, als ob der Plan aufgeht. Schon bald ist Hagar schwanger. Aber dann zeigt sich, wie dieser menschliche Lösungsversuch auch so mit den ganz typischen Problemen und Schwierigkeiten behaftet ist und zu scheitern droht. Die Frau, die bis jetzt rechtlos war, immer ganz unten, nie gefragt war, was denn ihre Meinung ist, die bekommt jetzt auf einmal Selbstbewusstsein. Sie kann, was Sarah nicht kann, Abraham Nachkommen schenken. Und das lässt sie nun ihre Herrin spüren. Wer weiß, vielleicht hat sie im Inneren die Hoffnung, sie irgendwann überflügeln, ausboten zu können, zur eigentlichen Frau Abrahams und Mutter des Volkes zu werden. Auf jeden Fall, die Probleme häufen sich. Und Sarah kommt und beschwert sich bei ihrem Mann. Ich habe doch, und da sieh zu, sieh du, was du daraus gemacht hast. Sie gibt im Grunde genommen Abraham die Schuld. Und jetzt beruft sie sich sogar auf Gott. Der Herr richte zwischen mir und dir. Ich habe sie dir gegeben und jetzt guck, wie sie sich aufspielt. Im Grunde genommen die Aufforderung, etwas zu tun. Interessant ist auf jeden Fall, dass Abraham seine Frau und die Beziehung zu ihr nicht in Frage gestellt hat. Er steht zu seiner Frau. Aber aus dem Problem hält er sich lieber raus. Gibt es doch manchmal auch, oder? Dass Männer sich aus manchen Problemen lieber raushalten. Auf jeden Fall tut es Abraham hier. Du bist die Chefin, sieh zu, dass du das Problem löst. Und Sarah nutzt ihre Stellung, ihre Autorität, spielt ihre Macht aus und zeigt, wo oben und wo unten ist. Die Situation wird so verfahren, so verzweifelt, dass Hagar keinen Ausweg mehr sieht, als zu fliehen. Als schwangere Frau sich auf einen völlig ungewissen Weg zu machen in die Wüste hinein. Wo soll sie schon hinfliehen? In Richtung Heimat, Ägypten. Das Problem nur, dieser Weg führt durch eine Wüste. Gefährlicher Weg, eigentlich keine Chance für eine schwangere Frau. Ja, sie kennt noch eine Wasserstelle, da kann man erst mal überleben. Und das ist ihr Zufluchtsort. Und man sieht, wie unsere menschlichen Lösungen für Probleme und unsere menschlichen ganz normalen Umgangsweisen miteinander zu ausweglosen und schwierigen Situationen führen können. Fluchtursache, Machtmissbrauch. Wie viele Menschen sind auf der Flucht, weil es Mächtige gibt, die ihre Macht ausspielen und sie spüren lassen. Sie entrechten, sie niederhalten. Fluchtursache, Machtmissbrauch. Ja, und dann? Es sieht so aus, als ob es gescheitert ist, die Lösung. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Ein Bote des Herrn kommt vorbei. Nein, kommt nicht vorbei, nicht zufällig. Sucht und findet sie. Da steht bewusst das Wort findet. Und wer findet, der hat gesucht. Gott ist auf der Suche nach Hagar. Er interessiert sich für sie. Und er schickt einen Boten. Da steht wirklich Bote Gottes. In unserer Übersetzung steht Engel. Aber das sind ja Engel. Engel sind Boten Gottes. Und ob das jetzt ein himmlisches Wesen ist oder ein menschlicher Bote, das ist manchmal gar nicht so interessant. Denn dem Boten, auch wenn es ein Engel, auch ein himmlisches Wesen ist, da interessiert eigentlich gar nicht so sehr dieser Bote, sondern der Auftrag, den er hat. Das ist das, was ihn ausmacht. In Gottes Auftrag jetzt Hagar zu begegnen, das ist seine Aufgabe. Dass er doch nicht einfach nur ein vorbeikommender Reisender ist, merkt man spätestens da, als er sie anspricht und deutlich wird, er kennt sie. Er weiß, wer sie ist. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Wenn er sie kennt, ihren Namen kennt, kennt er dann nicht die ganze Geschichte? Aber er stellt die wichtigen Fragen, wo kommst du her und wo willst du hin? Und Hagar kann noch mal über ihre Situation nachdenken und dann auch drüber reden. Und das Gute ist, sie ist ehrlich und sagt, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Sie packt den Konflikt auf den Tisch. Und das kann sie sagen, woher sie kommt. Aber die Frage nach dem Wohin bleibt offen. Keine Zukunftsperspektive, die sie entfalten kann. Eigentlich Sackgasse, in der sie steckt. Kennen wir das auch? Manchmal solche Situationen, wo hinter uns der Konflikt und das Problem liegt. Und wir haben versucht, dem zu entkommen, vielleicht auch dem zu entfliehen. Aber es zeigt sich eigentlich kein wirklicher Weg in die Zukunft. Und ich finde es so schön, dass auch da wir Gottes Gegenwart, dem, dass er uns nahe kommt, nicht entzogen sind. Auch in der Wüste kann der Bote Hagar finden. Auch in den wüstesten Situationen meines Lebens, unseres Lebens, kann Gott uns erreichen. Gott lässt auf sich warten, der erste Punkt, aber Gott kann uns erreichen. Zweiter Punkt, Gottes Lösung, die Lösung. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Super Lösung, oder? Also wenn sie eine Lösung nicht wollte, dann vermutlich die. Zurück in die Schwierigkeiten, zurück in die festgefahrene Situation. Zugeben müssen, ich habe falsch gehandelt. Und gar nicht wissen, wie reagiert Sarah darauf. Wird es noch schlimmer? Das ist Gottes Lösung. Und ich muss daran denken, die Lösungen, die Gott für uns und unsere Lebensprobleme hat, sind nicht immer die Lösungen, die wir uns wünschen. Es sind nicht immer die Wege, die leicht sind zu gehen. Manchmal will Gott, dass wir in den Problemen bleiben und ihnen nicht ausweichen. Manchmal will Gott, dass wir zu unseren Fehlern stehen, sie nicht mehr versuchen zu entschuldigen oder wegzureden, sondern uns zu stellen. So ist es auf jeden Fall an diesem Punkt mit Hagar. Geh zurück. Vielleicht fallen uns da auch Lebenssituationen ein, wo Gott uns solche Dinge zugemutet hat oder auch jetzt zumutet. Stell dich den Problemen halt aus. Auch, dass du nicht in einem guten Licht erscheinen kannst. Bleib da. Das ist Gottes Lösung, aber Gott sei Dank noch nicht die ganze. Gott schickt sie nicht einfach nur so zurück, sondern mit einer Zukunftsperspektive, mit einer Hoffnungsperspektive. Unzählbar werden sie sein, deine Nachkommen. Und du wirst einen Sohn gebären. Also der Wunsch dessen, was eigentlich dahinter stand, wird in Erfüllung gehen, neues Leben. Du wirst einen Sohn gebären. Und dem sollst du einen sehr sprechenden Namen geben, Ismael. Gott hört. Gott hört, denn der Herr hat dein Elend erhört. Gott hat dein Elend erhört. Und auch wenn die Probleme noch nicht gelöst sind und auch wenn du noch nicht weißt, wie es in der nächsten Zeit weitergehen kann, Gott hat dein Elend erhört. Vielleicht ist das für den einen oder die andere das Wort dieses Gottesdienstes, das auch für sich persönlich zu hören und anzunehmen. Der Herr hat dein Elend erhört. Mir fällt ein Lied ein, was wir früher auch öfters gesungen haben. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Zweite Strophe. Wenn du mutlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet, er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Ismael, Gott hört. Das ist die Zusage. Daraus kommt die Kraft, diesen schweren Weg zurück überhaupt anzutreten. Gott hat gehört. Dein Elend, er sieht es, er weiß es. Und er geht mit und er öffnet Zukunft. Wenn man dann in die weitere Beschreibung, wie dieses Kind sein wird, reinguckt, dann fragt man sich, ist das eigentlich positiv oder ist das negativ? Ist das Verheißung oder eher Strafe? Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand wider ihn und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Nun muss man natürlich sagen, dass ein Mensch der damaligen Zeit mit Eseln nicht dasselbe verbunden hat wie wir. Für uns sind Esel ja dumm. Ich weiß nicht warum, aber mir ist das mal aufgefallen, dass fast alle Tiere, die wir Menschen irgendwann gezähmt und in unsere Nähe geholt haben, in unseren Augen als dumm gelten. Esel, Rindvieh, Ochse, Schwein, Hund, Gans, alle dumm. Interessant, vielleicht sagt das mehr über uns als über die Tiere. Auf jeden Fall, der Esel galt damals nicht als dumm, sondern sein Charakter wurde anders gesehen. Kämpferisch, leidenschaftlich, unabhängig. Stolz, schon auch dickköpfig. Aber eine unbezähmbare Stärke und Freiheitsdrang. Das ist das, was hier assoziiert wird. So wird dieser Junge sein, ein Starker mit Licht und Schatten. Und Israel hörte darin auch Beschreibungen von Völkern, wo man sagt, die kommen aus dieser Linie her, die stammen von Ismael ab. Und fand darin auch manches wieder, was sie in späterer Zeit erlebten. Und ich glaube, dass das noch kein Rassismus ist, wenn man manchmal in einzelnen Gruppen und Bevölkerungen bestimmte Eigenschaften häufiger wiederfindet. Sicher hat das auch was mit Kultur zu tun, was man lernt und worin man aufwächst. Wie auch immer, Zukunft. Ein starker Sohn und ein starkes Volk, was daraus werden wird. Und der letzte Gedanke. Ein neuer Name Gottes. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter ihm hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und hier wird nochmal deutlich, die Begegnung mit dem Gottesboten wurde für Hagar letztlich eine Begegnung mit Gott selbst. Ist ja auch interessant, der Bote sagt ja nicht, ich soll dir im Auftrag Gottes sagen, sondern er redet einfach und das, was er redet, ist das Reden Gottes. Und so merkt Hagar, dass sie letztlich in dieser Situation Gott selbst begegnet ist. Und ist das nicht toll? Gott begegnet in der Wüste, wo man denkt, man ist unerreichbar, einer ägyptischen Sklavin, einer Frau, die bisher in ihrem Leben keine Rechte hatte. Sie ist Gott nicht zu klein, nicht zu unwichtig, er begegnet ihr. Und er begegnet jemand, die bis jetzt mit diesem Gott eigentlich noch wenig zu tun hatte. Sie kannte ihn, aber eher vom Hörensagen, wenn Abraham und Sarah über diesen Gott redeten, der ihr Gott war. Aber war er auch ihr Gott, auch Hagars Gott? Konnte sie auch mit ihm rechnen, auf ihn vertrauen, ihm glauben? Und ich finde es toll, wie dieser lebendige Gott einer Frau, einer rechtlosen Frau, auch noch einer Fremden begegnet. Und deutlich wird, wie schon an dieser Stelle, bei aller Auserwählung des Volkes Israel, die dann im Alten Testament erzählt wird, aber die auch immer ja das Ziel hat, Zeugnis für Gott in der Welt zu sein, wie Gott hier schon immer wieder auch auf andere Menschen zugeht und deutlich macht, ich schließe nicht aus, ich schließe ein. Und dann wird aus dieser Frau, die Gott eigentlich noch gar nicht kannte, eine Theologin. Theologe, Gott und Reden. Sie hat eine Erkenntnis über Gott und die drückt sie aus, die fasst sie in Worte und die können Menschen verstehen. Theologie ist also nicht nur was für Profis, sondern für alle Menschen, die mit Gott zu tun bekommen, ist es gut, das, was man erlebt, was man wahrnimmt, zu benennen und weiterzusagen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Bekenntnis. Aber auch ein neuer Name für Gott. Der Gott, der sieht. Der beachtet, der hinsieht. Der sehende Gott. Der große Gott sieht mich persönlich. Und weil Gott mich ansieht, darum bin ich angesehen. In seinen Augen wertvoll, gesehen, angesehen. Und darum habe ich Ansehen überhaupt. Ja klar, er sieht mich so, wie ich bin. Auch mit meinen Irrwegen und meinen Fehlwegen, mit den Sackgassen meines Lebens, mit den Fehlern meiner Vergangenheit und auch meiner Gegenwart. Er sieht mich. Er sieht alles. Und er wendet seinen Blick nicht ab, sondern er hat für mich Zukunft und Hoffnung. Mit diesem Gott kann man leben, der mich sieht und kennt, dem ich wichtig bin, bei dem ich Ansehen habe und der nicht wegguckt, trotz meiner dunklen Seiten. Du bist ein Gott, der mich sieht, ein gutes Motto, mit dem wir dieses Jahr leben können, sollen und wollen. Aber nicht nur für dieses Jahr. Das gilt für unser ganzes Leben und das gilt auch, wenn unser Leben zu Ende geht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann ist doch das Normale, dass man diesen Blick Gottes erwidert. Und wenn es auch etwas fremd formuliert ist, sie sagt, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Sie fängt an, den Blick Gottes zu erwidern. Und Menschen der Bibel haben ein echtes Gespür dafür und bezeugen das auch. Sie kann nicht Gottes Gesicht sehen, nicht in sein Gesicht schauen, sie kann hinter ihm her schauen. Das hat damit zu tun, dass die Bibel bezeugt, dass wir Menschen mit unseren Schatten und Seiten und Dunkelheiten gar nicht in der Lage sind, die Helligkeit, die Klarheit, die Gott eigentlich umgibt, auszuhalten. Wir müssen vergehen, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit und Helligkeit begegnen. Darum sagt Gott sogar zu einem Mose, der sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen, sagt er, geht nicht. Du kannst hinter mir hergucken. Ich werde dich in einen Spalt im Felsen stellen und dich schützen, meine Hand vor dich halten, damit du es aushalten kannst und dann kannst du hinter mir hergucken und eine Ahnung kriegen von meiner Herrlichkeit. Und das Schöne ist, das ändert sich nochmal im Neuen Testament durch Jesus. Da wird Gott Mensch und zeigt sein Gesicht. Und zwar so, dass wir Menschen es aushalten können, ertragen, ja sogar dafür dankbar werden können, das Gesicht Gottes zu erkennen in Jesus. So ist Gott. Und dann sagt das Neue Testament, dass durch das, was Jesus in seinem Tod und Auferstehen für uns getan hat, wir so gereinigt sind, dass wir dann sogar Gott in all seiner Herrlichkeit und Klarheit in seiner neuen Welt begegnen dürfen, ohne zu vergehen, ihm gegenüberstehen durch Jesus, durch ihn gereinigt, geheiligt, verändert. Gottes Blick erwidern, auf Jesus schauen. Und ich dachte, ja, wenn das so ist, dass Gott uns sieht und ich das merke, und diesen Blick erwidere, dann kann es doch eigentlich gar nicht anders sein, als dass ich dann auch zu einem Menschen werde, der in dieser Welt hinschaut. Hinschaut, wo Menschen sind am Rand, wo Menschen sind am Ende ihrer Möglichkeiten und ihrer Hoffnungen, ihrer Träume. Im Namen Gottes hinschauen, damit auch sie erleben, da gibt es Leute, die sind Boten Gottes, die gebraucht er, um mir deutlich zu machen, da ist ein Gott, der mich sieht. Lasst uns beten. Danke, dass du ein Gott bist, der sieht. Auch mich, auch uns, aber auch diese ganze Welt. Mit all ihren Wegen, auch ihren Irrwegen und Sonderwegen. Aber du guckst nicht weg, sondern du guckst hin, weil das der Anfang davon ist, dass Dinge sich auch verändern und zum Guten entwickeln können, auch in unserem Leben. Herr, und da, wo du uns nicht aus den Problemen herausnimmst, sondern vielleicht wieder reinschickst in die Schwierigkeiten, da bitten wir dich, dass wir doch nicht ohne die großen Zusagen leben müssen, dass du siehst und dass du hörst. Und so wollen wir das glauben, auch über unserem Leben und in unserer Situation, und wollen es staunend bekennen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.